Spreeblicksker Podcast, da.
Scheiße, Russisch. Kannst du irgendein Wort Russisch?
Da.
Spasibo.
Okay. Spasiba. Spasibo ist diese Band, die immer das Buffet leer fressen und dann doch nicht auf die Bühne gehen.
Nee, war das nicht so, dass Spasibo irgendwie die männliche Form wäre, dass es tatsächlich einen Unterschied gibt, ob man mit einem Mann oder mit einer Frau redet?
Das kann natürlich sehr gut sein.
Na, zum Glück hat es keiner gefragt.
Ja, das schon.
Der Spreeblick-Podcast vom 28. Juli 2006 mit
Holgi
und mit Johnny. Guten Tag.
Watch this.
An uns fuhr gerade Lee Scratch Perry vorbei, der übrigens auch auf MySpace zu finden ist. MySpace ist ja echt so grandios absurd, weil ich habe gestern so ein bisschen recherchiert, weil ein Freund mir einen neuen Song von der neuen Band von Mick Jones und Tony James zuschickt. Also Mick Jones ex-Clash, ex-Big Audio Dynamite. Oh, okay. Mhm. Tony James ex-Generation X, also alter Kollege von Billy Idol. Und ex-66 Sputnik.
Oh.
Und die beiden, also Mick Jones und Tony James, sind alte Freunde. Und die treten jetzt so in Anzügen, so altherrenmäßig, mit einer neuen Band auf, die ganz furchtbar ist, aber ganz grandios. Also die spielen so simple Rocksongs, fühlen sich, sind ganz entspannt dabei und verbreiten das Zeug übers Internet frei und man darf die Konzerte filmen und aufnehmen und das grassiert so und dann so im Netz auf YouTube findest du lauter Live-Videos, die alle furchtbare Qualität haben, aber die erfreuen sich daran. Und wenn so alte Herren, die ja dann schon noch mal ein bisschen älter, noch mal älter sind als ich, da so sagen, ey, Peer-to-Peer ist cool und die Leute machen ihre eigenen CD-Cover und brennen sich die CDs so, wie sie sie haben wollen mit unseren Songs und so, finde ich schon irgendwie ganz nett. Und die Band heißt, das muss man vielleicht dabei sagen, Carbon Silicon, also mit so einem Schrägstrich dazwischen. Warum komme ich darauf genau? Und da gibt es halt auch die haben eine offizielle Website und es gibt aber einen Fan, der betreibt dann die MySpace-Site. Ich glaube, myspace.com/carbonsilicon. Eigentlich heißen sie, glaube ich, Carbon Silicon Inc.
Inc.
Ja, was die ganze Sache nicht leichter macht. Und dann, die haben dann in der Freundesliste ist dann halt Lee Scratch Perry, was der hat ja auf MySpace. Und es ist ja streckenweise wirklich schwierig zu sehen, zu erkennen, ob da tatsächlich irgendwie zumindest die Plattenfirma, das Label des Künstlers dahinter steht oder ob es nur Fans sind. Aber es ist schon lustig zu sehen, wenn man dann so die Buzzcocks in der Freundesliste hat oder so.
Und wer sind die Buzzcocks?
Ach, Holgi, weißt du was? Lass uns doch mal beenden mit dem Podcast.
Das ist ja eh mein letzter Podcast.
Allein für die Frage, was sind die Buzzcocks?
Wer sind die Buzzcocks?
Hättest du dir mindestens eine Backpfeife verdient.
Echt? Ja. Dann rüttel ich jetzt nochmal am Ohrfeigenbäumchen. Wer sind die Buzzcocks?
Mann, die Buzzcocks sind eine der Top 20 Punkrock-Bands so aus der End-70er-Zeit.
Ah, Punkrock, das sind die mit den Hunden, ne?
Ja, Holgi, das ist jetzt die zweite Backpfeife. Buzzcocks haben vor ein paar Monaten, habe ich die live gesehen hier im Kato. Die touren jetzt wieder oder ja? Immer noch oder so. Die Hunde.
Ah, die ja. Buzzcocks.
Nicht Buzzdogs, sondern
Buzzdogs. Ich war gestern bei den Buzzdogs. Neulich erzählte jemand, seine Lieblingsband wären die Rot Hot Chili Peppers. Ah. So eine Schleimer-Nummer, weil so, ja, finde ich auch super, die Rot Hot Chili Peppers.
Dachte ich. Oh. Ja. Tja, MySpace ist schon sehr merkwürdig. Ich habe gestern versucht mich in dieses Universum so ein bisschen reinzuarbeiten, weil ich da eigentlich einen längeren Artikel zuschreiben möchte.
Schaffst du das? Also, ich verstehe dieses Universum nicht wirklich.
Also, na doch, verstehen kann man das relativ schnell. Also das funktioniert halt wie bei diesen ganzen sozialen Netzwerken, dass du halt in so ein, wie bei Flickr auch, du kommst halt in so ein Gestrüpp rein plötzlich.
Aber wer ist diese Melissa?
Welche Melissa?
Die mir immer diese Nachrichten schickt.
Wie heißt denn der, wenn man so einen MySpace-Account öffnet, dann hat man noch eine Nachricht von so einem MySpace-Typen. Ja, wie heißt der? Tom?
Tom, John.
Das war das Erste, was ich versucht habe. Wie kriege ich den da weg?
Kriegst du den da weg? Hast du?
Ja, du kannst diese Freundesliste editieren und kannst den dann löschen. Aber MySpace, das ist auch so ein interessantes Phänomen, dass viele Leute im Netz sich zu Recht über, also die versuchen so bestimmte Inseln zu behalten, wie Blogs und so, um die halt nicht zu verkommerzialisieren. Was ich durchaus verstehe, haben aber ganz oft, also ich sehe ganz oft Leute, die Blogs haben und sich zum Beispiel sogar über Google Ads schon aufregen, dann aber irgendwie ihre Flickr-Fotos haben und die Videos von YouTube und keine Ahnung, wo ich immer denke, das sind ja auch Unternehmen, die einen großen Service natürlich anbieten, der kostenfrei ist, aber die von Anfang an gestartet sind, um damit mal richtig Hölle Geld zu machen. Und gerade YouTube, die gerade ihre AGB geändert haben, in denen halt steht, dass alles, was du bei YouTube reinstellst, solange es nicht urheberrechtlich geschütztes Material ist, was dann sowieso illegal ist, dass denen das alles gehört.
Ach.
Hast du das nicht mitgekriegt?
Nö. Ja, ich versuche YouTube einigermaßen zu ignorieren, auch weil mir das ehrlich gesagt auf den Keks geht, dass in jedem zweiten Blog, das ich lese, irgendwie diese komischen Embedded YouTube-Schnickschnack-Dinger sind. Die sind hässlich und doof.
Naja.
Manchmal verliere ich mich in YouTube, aber irgendwie, was da jetzt so intern abgeht.
YouTube ist, das ist schon furchtbar, weil was da, also, aber auch furchtbar gut, weil was da ist, ja, so, ist zum Beispiel, also gerade für Leute wie mich, ja, die jetzt in den 70er, 80ern aufgewachsen sind.
Alte A Flock of Seagulls Videos und so.
Ja, das brauche ich noch nicht. Die können sie löschen.
Kann ich eine Ohrfeige haben?
Was habt ihr denn, wie kann man denn bitte ernsthaft mir gegenüber sitzen und die Buzzcocks nicht kennen, aber A Flock of Seagulls. Eines der größten Verbrechen.
Kann ich noch eine Backpfeife haben?
ganz viele. Du kamst ja neulich auch mit Spender Belly. Ne? Da kann ich ja noch zum einen oder anderen Song sagen, okay, kann man mal akzeptieren. Aber Flock of Seagulls, ich bitte dich, jetzt komm mir noch mit Howard Jones und dann stehe ich auf.
Nee, Howard Jones fand ich nie so gut. Also, aber wie hieß denn hier Dead or Alive, fand ich.
Die hat eine gewisse Komik.
Ja, mit dieser riesigen Fahne, die er immer geschwungen hat.
Ja. Kann man jetzt nicht sehen, aber dieses Ton.
Ja, aber wenigstens habe ich dafür keine Gescheuer gekriegt.
Es gibt ja Leute, die sich dann immer aufregen, wenn man so mit klarer Meinung über Bands redet. Ne?
Ja.
Wenn man zum Beispiel irgendwie sagt,
Babs sind scheiße.
Babs sind scheiße, oh, ganz gefährlich. Das ist so wie Jehova,
Jehova. Genau. Bab.
Nee, ich finde, über Popkultur und Popmusik und Bands kann man sich natürlich ganz vortrefflich streiten und trotzdem darf man das natürlich nicht zu ernst nehmen. Ich meine, ich weiß natürlich, was ich von jemandem zu halten habe, der die Buzzcocks nicht kennt.
Ja.
Also so.
Aber A Flock of Seagulls Alben zu Hause hat, ne?
Genau. Wie, du hast sogar Platten von denen?
Das ist A Flock of Seagulls, das war Blancmange, von denen habe ich ein Album.
Ah, Blancmange habe ich.
Kriege ich jetzt wieder eine gescheuert?
Na, ich habe eine Best-of, glaube ich, von denen. So eine Single.
Mange Tu. Wo so.
Ich weiß nicht. Aber Blancmange, wie hieß denn der Hit von denen?
Don't Tell Me.
Nee, die hatten einen anderen Hit.
Ach, ja. Blancmange hatten Don't Tell Me.
Aber allein der Name Blancmange.
Das ist ein Pudding, das sind diese. Eine Nachspeise ist das.
Ja, aber mehr auch nicht. Ja?
Und was sind aber hier die Wiesen, die Buzzcocks? Wie kann man so einen Namen eigentlich haben?
Ja, da steckt wenigstens ein bisschen Kreativität drin.
Findest du?
Ich benenne mich doch nicht nach einem Pudding.
Ja, aber ich wage überhaupt nicht in den Mund zu nehmen, wonach die sich möglicherweise benannt haben könnten.
Sonst
kriege ich hinterher wieder eine gescheuert, und zwar von der Frau am Nachbartisch.
Tja. So, warte mal.
Was?
Was wollte ich denn jetzt? Ach, die eine Scheuern, genau. wo war ich stehen geblieben?
Keine Ahnung.
Ach so, genau, bei YouTube. Ja, YouTube hat die AGB geändert. Und kannst du mal halten?
Ich kann das mal halten.
Die Rede war vom Aufnahmegerät. Die haben die AGB geändert.
Das Wasser kann ich schon lange nicht mehr halten. Ja.
Und zwar.
Jetzt sicher. Wenigstens habe ich keine gescheuert gekriegt.
Immerhin. Und zwar hinsichtlich der Inhalte, dass du, wenn du bei YouTube Videos reinstellst, dass YouTube damit uneingeschränkt, zwar non-exklusiv, aber uneingeschränkt die Verwertungsrechte erhält. Und das geht natürlich dahin, dass man diese Videos zum Beispiel im Fernsehen zeigen möchte. Also dass man sagt, irgendwie hier,
Ja, das, was Stefan Raab macht, also solche Zusammenschnitte genau. beispielsweise und dafür dann aber Geld verlangt, dass man sie anbietet. Und,
ja, also da machen sich halt Leute in so quasi Privatheit zum Horst, indem sie da zu irgendwelchen Liedern tanzen oder so. Und dann verkauft halt YouTube an, was weiß ich, RTL oder wie immer sie dann weltweit heißen, die Nutzungsrechte. Und dann gibt es halt nachts um eins die beklopptesten YouTube-Videos im Fernsehen zu sehen oder so.
Dass der Produzent auch nur im Ansatz kompensiert wird.
Ohne, dass der Produzent irgendwie kompensiert wird.
Wie ist es bei Google? Google-Video?
Weiß ich nicht. Müssen wir mal recherchieren. Ich sage ja, der Artikel ist noch nicht fertig. Aber da gibt es trotzdem natürlich einen Aspekt, also man muss sowas wissen und darauf reagieren als Nutzer und dann muss man selber entscheiden, ob man das will. Den ich finde ja immer AGB ändern, das behalten sich die Firmen ja auch immer vor, weil klar, man weiß jetzt noch nicht, was in einem Jahr das Geschäftsmodell sein wird. Trotzdem kann ich den Aufschrei nur halb verstehen. Also ich finde es richtig, darauf hinzuweisen und zu sagen, dann muss ich entscheiden, ob ich meine Videos bei YouTube reinstelle. Also wir werden Toni da rausnehmen, so schnell wie möglich.
Moment, das gilt rückwirkend auch für alles, was da schon mal eingestellt wurde. Das ist also nicht ab Stichtag in die Zukunft gedacht.
Das ist eine große Diskussion, das weiß ich nicht. Das muss ich auch noch rausfinden. Aber in dem Moment, wo die Sachen gelöscht sind, würde ich davon ausgehen, dass sie dann halt da ja auch nicht mehr liegen. Also das würde ich hoffen. Und warum wir stehen so früh auf? Immer wenn wir podcasten, kommt die Müllabfuhr. Und dabei sitzen wir heute nicht mal vor Molinari.
Ja, genau darum kommt die Müllabfuhr, weil wir heute nicht vor dem Molinari sitzen. Weil am Molinari kommt die, glaube ich, nicht freitags, oder?
Kommt die nicht überall freitags?
Also bei mir, ich wache meistens dienstags auf, weil die Mülltonnen bei mir durch den Hof schleppen.
Na egal. Trotzdem ist es natürlich dann auch ein bisschen schwachsinnig, sich darüber aufzuregen und zu sagen, YouTube, die Schweine, weil dass die irgendwie Geld verdienen wollen, war von Anfang an klar.
Und nee, das sind das ist ein Konsortium von...
Das ist eigentlich die Heilsarmee.
Genau, das ist eine Stiftung, die YouTube-Stiftung. YouTube-Stiftung für die kostenlose Verbreitung von Inhalten, über die man sich amüsieren kann. Nee, und A Flock of Seagulls-Videos.
Wie heißen die?
Aua.
Ich meine, was die an Serverkapazitäten und an Traffic haben, geht ja auf keine Kuhhaut. Das möchte man ja gar nicht wissen. Nehmen wir noch einen Kaffee?
Ich kriege noch einen Kaffee.
Okay.
Dann nehme ich auch noch einen, bitte.
Dein letztes Wort war Kuhhaut. Ich weiß nicht, wie das ist.
Das geht auf keine Kuhhaut.
Genau. Ja.
Jedenfalls war von Anfang an klar, dass die irgendwie Geld verdienen wollen und müssen natürlich auch. Deswegen ist natürlich die Verwertung dieser Inhalte liegt nahe. Muss dann jeder selber entscheiden. Aber ich finde es lächerlich, weil YouTube ist ja kein... das ist ja das ist ja ein Angebot. Also ich kann das nutzen, ich muss es aber nicht nutzen. Und ich kann natürlich dann, sich darauf zu verlassen, was irgendein Unternehmen mir anbietet, ist sowieso falsch. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass ich das für immer umsonst und ohne...
Aber ein Scheinzwang bei Angeboten anzunehmen, das ist ja ohnehin, also gerade wenn es um Mediennutzung geht, wohnt das den Leuten ja inne. Das ist ja auch oft genug, das ist ja im Radio, was die da im Radio machen, ist ja eine Unverschämtheit. Ich verlange, dass sofort das Programm geändert wird. Das sind ja so Mails, die du bekommst, wo dann auch nicht zurückschreibst, dann schallst doch aus, du Pfeife. Also, es ist ja nur ein Angebot.
Naja, die Frage ist natürlich, ab wann man als Nutzer irgendein Anrecht auf irgendwas hat. Das ist schon eine spannende Frage. Also, ich stelle das bei Spreeblick auch fest, dass ab einem bestimmten Punkt wuchsen auch die Ansprüche, was dann natürlich, wo man sich dann auch die Frage stellen muss, also die Frage stellen ja nicht nur Leser und Leserinnen, sondern stellen wir uns ja auch, ist das eigentlich noch ein Blog in der Form, dass man da so schreibt, wie man will, und zwar zu 100%. Ich würde sagen, das ist zu 90% noch so, aber es wäre total lächerlich zu sagen, dass man auf Spreeblick, dass ich da jetzt noch so schreibe wie vor 2 Jahren. Das ist völlig albern. Und das würde auch niemand anderes das tun.
Drängt sich aber die Frage auf, warum du nicht mehr so schreibst wie vor 2 Jahren. Ist das, weil du dich auch entwickelt hast? Also weil natürlich durch das kontinuierliche Schreiben sich deine Schreibe und deine Haltung auch zwangsläufig ist. Das merke ich ja selbst bei mir. Und ich bin wirklich dogmatisch bis zum Umfallen.
Natürlich kommt das dazu. Also das einmal ist natürlich die eigene Entwicklung und eigener Anspruch und eigene Veränderungen und so weiter. Aber es hat durchaus auch damit zu tun, dass es ein Unterschied ist, ob du für 50 oder für 5000 Leute schreibst. Also unter anderem wegen möglicher Missverständnisse.
Okay, ich habe noch nie für 5000 geschrieben, aber also ja. Ja, aber, weiß ich nicht. Dankeschön. Dankeschön.
Aber den Podcast hören auch ein paar Leute.
Kennen Sie mit?
Ja. Insofern, das ist ein schwieriger Vergleich.
Ja, aber hast du das Gefühl, dass ich meine hirnrissigen Haltungen in irgendeiner Form überdenke, weil ein paar tausend Leute zuhören? Also ich überdenke die, weil du mir ständig eine reindrückst, wenn ich diese hirnrissigen Haltungen...
Aber du bist sowieso in gewisser Hinsicht Profi. Also du bist das geübt.
Danke.
Also jetzt nicht in musikalischer, aber in...
Es hätte mich aber jetzt nicht unbedingt schlagen müssen, aber gut, ich bin es ja gewohnt. Mhm.
Aber du hast, also du bist es gewohnt?
Gewohnt. Daran gewöhnt, es gewohnt.
Ah, okay. Du bist es gewohnt, wirklich?
Bist ja.
Du sicher?
Ja, warum nicht? Das beweist mir doch das Gegenteil.
Nein.
Ja. Man kann übrigens Worte und Wörter sagen. Mir fehlen die Wörter, finde ich sehr schön.
Das klingt aber doof.
Jetzt krieg ich jetzt wieder eine gescheuert.
Ja. Wo war ich stehen geblieben? Ach, das ist ja ein sehr stringenter Podcast.
Professionalisierung
ich, der. Ich hätte gesagt, du bist so toll.
Verbal.
Genau. Nee, jetzt, was ich sagen wollte, ist, dass du sowieso daran gewöhnt bist, deine Meinung zu äußern. Deine Meinung zu äußern und das im Gegensatz zu mir in relativ kompakte Sätze zu packen. Ach, du weißt schon, was ich sagen will.
Dafür kriege ich dann immer eine gescheuert. Also, sag mal, wie hieß noch immer diese eine Top 20?
Was kommt's?
Ah, danke.
Flock of Seagulls.
Ja, Flock of Seagulls. Die hatten diese aberwitzigen Frisuren, oder waren das Blancmange wieder?
Das waren die alle. Flock of Seagulls, das war das Jahrzehnt der Frisurverbrechen.
Ja.
Man erinnere sich an Limahl von Kajagoogoo.
Kajagoogoo. Ich hätte noch nicht mehr gewusst, wie das hieß, wo der dazugehört hat. Nennt man das eigentlich Band? Nee, ne? Limahl war Kajagoogoo, oder?
Nee, die Solokarriere von dem hat ja nicht funktioniert. Das ist ja immer doch wieder erstaunlich. Ich glaube, Kajagoogoo war schon so eine Art Tokyo Hotel der 80er, oder? In gewisser Hinsicht. Also natürlich längst nicht mit der Maschinerie, die heute dahinter steckt. Ich glaube schon, das waren so junge Menschen, die mal Gutes im Sinn hatten und dann aber...
auf die schiefe Bahn geraten sind.
Ja, sie waren jung und brauchten das Gel.
Und nannten sich Hazy Fantasy.
Die waren nun wieder großartig.
Du fandst John Wayne is Big Leggy großartig?
Aber hallo, natürlich.
Ich weiß nicht. Nee.
Hazy Fantasy waren halt wirklich ein...
obwohl, stimmt, ich habe es immer
Anfang,
noch...
Ja, sie waren von Anfang an ein Kunstprodukt, also ein Plastikprodukt. Es war ja die, wie hieß sie... die ist auch immer noch aktiv, soweit ich weiß. Oder war die gestorben?
Also eins von beiden. Sie ist entweder immer noch aktiv oder sie war gestorben.
Oder sie ist tot. Hm? Ach, wie hieß sie denn von Hazy Fantasy?
Ich habe keine Ahnung.
Die war
das Schlimme ist aber, dass ich jetzt John Wayne is Big Leggy als Ohrwurm drin habe. Ne? Ja, 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 John Wayne. Take me away.
Ja, und genau. dann hatten die so einen komischen Schüttelreim da drin irgendwie. Gimme, slow down. Ich weiß jetzt nicht mehr. Jedenfalls, sie war ganz großartig, weil sie war Künstlerin oder, nee, sie war Fotografin, genau. Und deswegen, und er war sowieso völlig, ich glaube, er konnte gar nichts, war aber irgendwie dabei und hampelte rum. Und das Ganze war halt so ein extrem britisches Kunstpop-Produkt. Immer in World's End-Klamotten.
Stimmt, World's End-Klamotten nannte man das.
World's End war das Label von Vivienne Westwood damals.
Ach so, ich dachte jetzt im Sinne von das Ende der Welt, weil es ja auch immer so zerfetztes Zeug war.
Ja, aber das ist ganz großartig also nach der Zusammenarbeit mit Malcolm McLaren hatte Vivienne Westwood halt das Label und mindestens einen Laden namens World's End, der in London am Ende der King's Road lag und für mich schon deswegen total aufregend war, weil der Laden ganz, ganz abgefahren gestaltet war. Also der hatte zum Beispiel einen schiefen Boden. Ja, also der Boden in dem ganzen Laden stieg halt zu einer Ecke an. Das heißt, du bist da reingegangen und warst wie in so einer Oliver Twist-Verfilmung.
Ja, sowas gab es auch da, wo ich herkomme, da ist das Phantasialand und die hatten das auch. Und da war auch so ein Haus mit so einem schiefen Boden, wo das Wasser hoch aufwärts läuft.
Genau, und jetzt weißt du auch, warum die Band Hazy Fantasy hieß.
Genau. Und wie wenig Punkrock ich eigentlich bin.
Das hat ja mit Punk nur sekundär zu tun. Das entsprang natürlich alles dieser Szene so ein bisschen, aber ja, also jedenfalls Worlds ein ganz großartige Klamotten, ganz sehr abgefahrene Schnitte und es war sehr teuer und irgendwie stand ich da eine Zeit lang wirklich drauf. Das waren echt tolle Klamotten und ich finde es schade, dass man die nicht mehr hat. Also ich zumindest nicht. Und ich habe einen großen Hut noch. Das ist auch so ein Hut, da sieht man aus wie wirklich so wie aus Alice im Wunderland. So ein
Du bist die Vogelscheuche aus Alice im Wunderland?
Nein, das ist so ein großer
Der Blechmann.
So ein Oliver Twist-Hut, der aber völlig überdimensioniert ist und innen ausgepolstert ist mit so einer dicken Wulst, damit er überhaupt auf dem Kopf bleibt, weil er halt viel zu groß ist. Und den ich ganz großartig finde, unter dem man ganz verloren aussieht, aber dadurch irgendwie völlig abgefahren, wie so ein, ja, wie aus so einem Fantasiefilm.
Muss ich mir das jetzt vorstellen, wie so, also Sombrero-Größe oder?
Nee, eher wie so ein, was ist denn, Oliver Twist, welche Zeit war denn das?
Ich hab,
Mann, das ist peinlich.
Oliver Twist,
das ich meine, das der ist Zunge, doch... egal jetzt, also irgendjemand wird es in den Kommentaren sicher ergänzen. Oder wir
oder auch nicht.
Jedenfalls, die aus dieser Zeit sind ein sehr schicker Herrenhut. Kein alberner Hut, sondern ein wirklich schicker Hut, aber leicht überdimensioniert, sodass wenn man den trägt...
So Klaas Oldenburg-mäßig, so riesengroße Zahnbürste.
Ja, fast. Also nur leicht überdimensioniert, sodass man den Träger, wenn man den sieht, denkt man, irgendwas stimmt da nicht.
Ah.
Das ist echt ganz toll. Also so wie David Byrne von den Talking Heads immer zu große Anzüge anhatte. Mhm. Ja, wo man auch dachte, extrem schick, aber irgendwas stimmt da
irgendwas
nicht.
Irgendwas stimmt nicht. Ich glaube, singen konnte er auch nicht so gut, ne?
Ah, da werden dir viele Leute widersprechen.
Da gab es diesen Typen im Saturn in Köln, da gab es einen ganz legendären Plattenauskenner, der saß in der Info, so ein Engländer. Der hat immer, wenn du reingekommen bist, ich weiß nicht, wie oft ich den dabei erlebt habe, wie er sich über David Byrne aufgeregt hat. Und er gesagt hat, hier, wie heißt nochmal von den Talking Heads? Das heißt so und so und ich kann David Byrne nicht ertragen. Das findest du da hinten. Der war gut.
Ja, Leute mit Meinung, immer wieder schön. Jedenfalls, wer will denn Leute, die singen können? Ich meine, Leute, die singen können, die finde ich in jeder Gesangsschule irgendwie, die brauche ich nicht. Ich will Leute mit Charakter, Meinung, Ambition, Leidenschaft,
also so
Hass, Liebe, Kraft.
Howard Jones.
Aua! Die haben, ich meine, singen können, darum geht's doch wirklich nicht.
Worum geht's denn dann?
Alles, was ich gerade genannt habe, muss mich ja nicht wiederholen.
Schade, ich wollte gerade sagen, was war das noch gleich?
Ich könnte es wiederholen. Zurückspulen. Leidenschaft. Ach ja, das Italien-Urlaubsfeeling. Jedenfalls World's End, ja. Hazy Fantasy, wie sind wir auch darauf gekommen? YouTube.
Man findet auch also YouTube. Eigentlich ging es die ganze Zeit nur darum, mich zu ohrfeigen. Und das ist ja einigermaßen gelungen auch.
Man findet auf YouTube bestimmt auch Hazy Fantasy Videos, müssen wir mal gucken.
Ja.
Ja?
Ja, ja, ich habe letztens hatte ich so eine Reise durch die 80er Jahre, durch meine 80er Jahre Dreckspop-Sozialisation, die ich dann auch bei mir geblockt hatte und jede Menge Videos verlinkt.
Ja, deswegen sind wir ja drauf gekommen.
Der Flock of Seagulls war, glaube ich, auch dabei. Au!
Deswegen sind wir ja drauf gekommen, die 80er. Ein bisschen auch die 70er findet man da halt. Und das ist ja auch, ich habe ja immer gesagt, dass das wahre Geschäft für die Inhalteanbieter, also sagen wir mal in Sachen Musik und Film und Fernsehen und so, liegt ja natürlich auch in der Gegenwart und Zukunft, aber es liegt auch viel mehr noch in der Vergangenheit, also im Archiv. Wenn man sich allein mal überlegt, wie bescheuert die ganzen Plattenfirmen sind und waren, dass sie dieses Archiv an Musikvideos nicht geöffnet haben. Also wir haben selber, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, damals mit der Agentur ein Projekt angefangen für einen Kunden, der wollte halt diese ganzen alten Musikvideos online stellen. Ne? Und sie haben einfach das Archiv nicht bekommen von den Labels, obwohl es die Labels nichts gekostet hätte. Weil das Zeug lag da rum.
Wie begründen die Labels das?
Die begründen das, weil es kann ja sein, dass in 5 Jahren jemand mit einer Geschäftsidee kommt, wo wir dann mit dem Zeug nochmal Geld verdienen können. Dass die Leute schon eventuell vor ihnen standen, vielleicht auch nicht, vielleicht hat... aber so, und dann kommt YouTube und plötzlich packt der User halt selber online. Urheberrechtsverletzung drauf geschissen. Ja. Das ein Hazy Fantasy Video läuft mit 99%iger Wahrscheinlichkeit nie wieder im Fernsehen, aber es gibt da draußen 300 Leute, die es sich gerne mal angeguckt hätten. Und die vielleicht sogar dafür 10 Cent gezahlt hätten, keine Ahnung, alles egal. Aber erstmal gab es YouTube und alle Nachahmer und dann wurde es halt einfach online gestellt. Und das Schöne ist jetzt, sobald es einmal bei YouTube ist, ist es de facto raus. Also man kann YouTube-Videos ja auch sichern und auf dem Rechner behalten und wenn es dann, ja, also einfach auch, was ich an Clash-Material finde und so, das ist so irre, ja, dass dann irgendwelche alten Video-Bootlegs Super 8 mitgefilmt in Japan oder so, das ist, ja, das interessiert weltweit vielleicht nur 500 Leute, aber so what.
Aber es interessiert 500 Leute.
Richtig. Ja. Und daraus ist vielleicht in dem Fall, also mit dem, in den Inhalten ist sicher kein Geschäft zu machen, mit der Masse an Inhalten, aber schon, und das muss man natürlich YouTube machen lassen, sich also darüber aufzuregen, ist Quatsch, man kann aber natürlich darauf reagieren. Und jetzt bin ich gespannt, und da haben wir dann den Bogen ja doch wieder ein bisschen zurückgekriegt, ob Leute tatsächlich darauf reagieren oder ob es nicht sogar so weit kommen kann, dass, wenn es heißt, hier sind die größten YouTube-Idioten im Fernsehen, also Idioten meine ich insofern jetzt nicht abfällig, sondern so wird es halt verkauft werden.
Also die witzigsten, die dämlichsten genau. Der Welt, ja.
Ob das nicht vielleicht sogar dazu führt, dass dann die Leute aus dem Netz, die da irgendwie in ihrem stillen Kämmerlein was machen, dann vielleicht sogar, wenn sie Qualität liefern können, zu einer gewissen Berühmtheit kommen. Das hat mit Google Idol ja schon ansatzweise funktioniert, mit Pom und Kelly. Das ist übrigens irre, weil wir gerade hier, ich glaube, das war italienisch oder spanisch
im Hintergrund. Das klang eher spanisch, ja.
Das klang eher spanisch. Das fällt mir hier gerade in Kreuzberg immer wieder auf, dass es tatsächlich echt relativ international ist. Also dass man so mit dem Fahrrad durch die Straßen fährt, dass man immer wieder so auf einer Strecke dann doch mindestens 3 verschiedene Sprachen zu hören bekommt, mal Deutsch exklusive. Finde ich schon nett.
Ja, ich habe ja auch festgestellt, dass der größte Fehler war, hier aus 61 wegzuziehen. Jetzt wohne ich glücklicherweise wieder hier. Also,
wo hast du denn?
In der Solms.
Nee, ich meine, wo du... Achso, da hast du gewohnt, dann bist du weggezogen?
Da habe ich gewohnt, dann bin ich weggezogen, okay. In Friedrichshain, was ich als einen meiner größten Wohnsitzfehler nach wie vor bezeichne, weil ich den Friedrichshain wirklich überhaupt nicht leiden kann. Außer die billige Pizza.
Also. Die Friedrichshainer natürlich widersprechen. Ne?
Ich denke, ja, natürlich werden die Friedrichshainer widersprechen. Ich weiß nicht, ich fand es keimiger. Also keimiger irgendwie. Ja, ist irgendwie so, weiß ich nicht, schmutziger, dreckiger. Du trittst auf die Straße. Also es ist mir sehr oft passiert, dass ich auf die Straße getreten bin und gedacht habe, sag mal, wie sieht's denn hier schon wieder aus?
Naja, aber das geht ja in Kreuzberg ja in vielen Ecken auch so. Also was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehe, ist sowohl Kreuzberg als auch Friedrichshain, glaube ich. Ich glaube, das gilt für jeden Bezirk, der in irgendeiner Form noch subkulturelle Anteile hat. Gibt es halt schöne Ecken und nicht so schöne. Und was ich nur echt... Da haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Was ich nie verstehen kann, ist, wie man sein eigenes Umfeld so derartig absichtlich verdrecken kann. Also wenn ich sehe, dass hier Leute an diesem wunderschönen Kanal einfach irgendwie alte Schränke oder Kühlschränke dahin donnern, in der Hoffnung, dass irgendeiner schon dafür bezahlen wird, dass das abgeholt wird, das ist mir unverständlich. Also
ja.
Ja, können wir jetzt mal irgendwann über Spießigkeit reden? Ich werde ja zum Spießer, und zwar mit Spaß.
Ja klar, das ist, also ich glaube, je öfter und ehrlicher man auch über früher reden kann, desto spießiger wird man auch zwangsläufig.
Was mit früher zu tun?
Ich glaube schon, weil du dich einfach an Zeiten erinnerst, die mal anders waren und vielleicht dir besser gefallen haben, in denen du dich wohler gefühlt hast, in denen dir bestimmte Sachen noch nicht so auf den Sack gegangen sind, weil sie auch neu waren. Weißt du? So ja, das erste vollgeschmierte Haus, urbanes Leben. Das 10. Schmiererei, mach das weg.
Also, nee, das geht mir nicht so.
Nee?
Nee, speziell im Graffiti-Bereich. Wie lange ist denn das eigentlich?
Wir sind 28, also ich breche dann irgendwann ab.
Ja, lass Schluss machen. Musikrätsel-Auflösung.
Genau. Also dann kommen wir hiermit zum Musikrätsel. Die Lösung heißt Howard Jones.
Au! Flock of Seagulls. Au!
Okay, weil ich gestern nicht gesungen habe, heute nochmal mit Gesang. I feel so extraordinary. Something's got a hold on me. Das stimmt aber nicht, das geht so. Something's got a hold on me. New Order, ich liebe sie. Vielen Dank.
Jo, Micha hier. Das ist Two Face von New Order und kommt jetzt von mir in der Ian Curtis Gedächtnisversion.
Seems so extraordinary. Something's got a hold on me. Get this feeling I'm in motion. Got a sense of liberty. I don't care 'cause I'm not there. I don't care if I'm here tomorrow. Then again, I've taken too much. The things that cost you too much. I used to think that today would never come. I see the light in the shade of the morning sun. Morning sun is the drive that leads me near to the shadows of last week's place by fear. Used to think that the day would never come, that my life would depend on the morning sun.
Yeah. Martin und Michael, ne? War das, glaube ich.
Ja, M&M auf jeden Fall.
M&M. Martin und Michael haben für uns New Orders True Faith gesungen, denn aus diesem Song stammt die Zeile: Ich fühle mich so außergewöhnlich, irgendwas hat von mir Besitz ergriffen. I feel so extraordinary, something's got a hold on me. Hier in der Version von Martin und Michael. Ja, vielen, vielen Dank für diese schönen Gesänge immer. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Und ihr könnt euch ruhig, wenn ihr jetzt zuhört, trauen, weil das macht Spaß. Und es lacht auch keiner.
Sonst setzt's was.
Genau. Ihr könnt auch gerne Flock of Seagulls singen, wenn ihr wollt.
Au!
Jedenfalls ist die Telefonnummer, die Berliner Nummer 030 86 87 042 09. Offenbar ist da unsere Ansage weg. Ich muss da mal gucken, ob ich meine PIN-Nummer noch weiß. Diese ganzen Nummern und Passworte, die man sich merken muss. Dann besprechen wir die wieder. Jedenfalls kommt da eine Ansage und dann sprecht ihr auf den AB und das landet dann in den Kommentaren. Wenn ihr wisst, aus welchem Song die folgende aus dem Englischen ins Deutsche übertragenen Zeilen sahen, diesmal ein bisschen mehr, weil es, ich wette, dass auch sehr viele Leute den Song kennen. Ist ein Riesenhit gewesen. Wir können ja schon mal ein bisschen andeuten, dass wir uns heute in den 80ern orientieren,
ja,
wenn wir schon darüber geredet haben.
Da war ich, als das Ding der Hit war, war ich gerade auf Klassenfahrt. Also meine Schule hat in der 7., glaube ich, war das,
ja, jetzt
Klassenfahrten gemacht nach zum Skifahren.
Ah ja,
gut. Völlig überkandidelter Scheiß.
Ja, das ist sehr interessant.
Kann
so,
ich noch eine Geschichte haben?
Später. Ja. Also, jetzt kommen die Zeilen. In meinem Herz. Man muss das mit einer gewissen Ernsthaftigkeit
machen. Nee, ist klar.
In meinem Herz brennt das Feuer. Wähle meine Farbe, finde einen Stern. Wertvolle Menschen?
Ja.
Wertvolle Menschen sagen mir immer, das ist ein Schritt zu weit.
Ich muss gerade mal ins Telefon.
Ja, geh mal ins Telefon. Wer die Lösung hat, singt oder jodelt, bitte. Entweder ihr könnt auch MP3s per Mail schicken. Oder ruft uns an unter 030 86 87 042 09 und dann lösen wir das auf am Montag nämlich, wenn ihr schön gesungen habt.
Das war Jakob, ich soll schön grüßen.
Okay. Der Spreeblick-Podcast vom 28. Juli 2006 nähert sich dem Ende mit Jakob,
Holgi
und Johnny. Tschüss. Achso, wir hören uns Montag wieder.
Kann ich nur eine gescheuert haben?
Ja.
Au!
Dann ist dazwischen kommt. Tschüss.
I live by the river.